Das Thema, über was ich heute reden will, ist so ein bisschen eingebettet in die Zeit, in der wir jetzt gerade als Gemeinde unterwegs sind, dass sich so Dinge ankündigen, der Veränderung, dass Dinge anders sein werden, wie sie mal waren, dass wir einen Schritt weitergehen, oder vielleicht auch zwei, oder vielleicht auch drei. Und die Erkenntnisse darüber, die sind bei mir schon relativ alt, die stammen so aus dem Jahr 2007 und haben lange also rumgelegen in irgendwelchen Schränken. Und ich denke, jetzt ist irgendwie an der Zeit, das mal mitzuteilen, weil ich das, was ich erzählen werde, auch erstmal selber ausprobiert habe, ob es geht. Ja, also es geht um Veränderungen. Und bei dem Thema Veränderung, Verwandlung, gibt es viele ganz prägende Schriftstellen. Und ich würde vielleicht mal anfangen mit der, die im Römer 12, Vers 2 steht. Die ersten drei Schriftstellen, die müsst ihr nicht nachschlagen, die habt ihr alle im Kopf. Also Römer 12, Vers 2, da steht, dass wir nicht gleichförmig der Welt sein sollen, sondern verwandelt werden, das ist das Stichwort, durch die Erneuerung des Sinnes, dass wir prüfen mögen, was der Wille Gottes ist. Mir geht es hier um die Stelle durch die Erneuerung des Sinnes. Das heißt, wir reden jetzt nicht von Veränderungen an unserer leiblichen Person. Die passiert auch, da können wir auch relativ wenig dagegen machen. Es geht darum, dass Veränderung passiert, indem wir Dinge anders sehen. Es ist beeindruckend, dass indem man Dinge anders sieht, sich die Situation noch nicht mal geändert haben mag, aber sich für uns die Situation geändert haben mag. Also eine ganz wichtige erste Erkenntnis ist über alles, über was wir hier reden, es geht um Veränderungen, wie wir die Dinge sehen. Und dann gibt es eine zweite Bibelstelle, die uns schon so einen Hinweis drauf gibt, wie sowas passieren kann. Und die steht, die kennen wir auch alle, im 2. Korinther 3, Vers 18, nämlich in dass wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen und damit verwandelt werden in dasselbe Bild von Herrlichkeit durch den Geist Gottes. Was wir hier lernen, ist etwas, was sehr im Geistlichen passiert. Wenn wir also eine neue Natur haben, die geistlich ist, also einen lebendigen Geist, dann werden wir, das ist eigentlich fast schon naheliegend, indem wir die Quelle des Geistes anschauen, immer mehr in dieses Bild verwandelt. Das haben die meisten von uns in den letzten Jahren noch so erlebt. Und wir werden das hoffentlich noch viel mehr so erleben. Wenn das alles wäre, dann könnten wir uns jetzt zurücklehnen und sagen, warten wir, haben wir mal der Dinge, die da kommen? Der Geist verwandelt uns, wir müssen nur lange genug hinschauen. Leider ist die Welt nicht ganz so einfach, weil wir eben nicht nur aus dem neuen Geist bestehen, sondern eben auch noch aus dem, was Paulus gesagt hat, dem alten Menschen. Und der Paulus hat, das steht im Römer 7, da sehr drüber gesprochen, über diesen Kampf in ihm, die neue Natur, die das Neue will, und noch immer weiter voranschreitet und dann der alte Mensch, der eben immer noch so ist, wie er ist. Er bezeichnet das mit Fleisch, aber es ist ganz klar, dass es hier nicht um das Anfassbare geht, sondern um eben unsere alte Natur, also unsere alte Art, wie wir Dinge sehen. Und nebenbei ist die Art, wie wir Dinge sehen, ist ein Hinweis darauf, wie wir uns selbst sehen und was wir selbst sind damit. Und ihr könnt das, ich werde das jetzt nicht im Ganzen vorlesen, nur so ein bisschen punktuell. Das steht dann im Römer 7 ab Vers 16. Nicht das, was ich will, tue ich. Ich vollbringe nicht mehr das, was, sondern die in mir wohnende Sünde vollbringt Dinge. Und das Ganze geht dann hin auf diesen Vers 24, wo Paulus sagt, ich elender Mensch, wer wird mich endlich retten von diesem Leib, von diesem Alten? Wer wird mich retten? Vers 25, danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also diene ich nun selbst mit dem Sinn des Gesetzes Gottes, mit dem Fleisch, aber dem Gesetz der Sünde. Immer wieder über den Vers gestolpert und dachte, irgendwo klingt das so ein Stück enttäuschend. Also man hätte ja erwarten können, ja, wer erlöst mich davon? Jesus erlöst mich davon. Das hat Paulus aber nicht geschrieben. Er hat nie gesagt, Jesus ist da und mein alter Leib war bumm weg und die Probleme sind weg. Das hat er nicht geschrieben. Und er wusste genau, wie es ist. Warum hat er das nicht geschrieben? Weil wir die Probleme, die wir uns sozusagen eingehandelt haben durch unsere alte Natur, eben nicht einfach so mit dem Fingerschnips beseitigen können. Das ist richtig Arbeit und das ist richtig Mühe. Und wir lesen in der Bibel, einige Geschichten, die genau um dieses Mühe und diese Arbeit sich rumdrehen. Wenn wir das Buch, die Bibel mal so ganz aus, von ganz weiter Entfernung anschauen, dann sehen wir einige ganz große Geschichten, die in der Bibel berichtet werden. Also am Anfang, das kennt ihr ja aus dem Schöpfungsbericht, und dann so ab Mitte 1. Mose geht das los, kommt die Geschichte seines Volkes. Die beginnt, dass er Abraham aus Ur in Chaldea gerufen hat. Und das kennt ihr ja alle, ne? Dann war das die Urväter. Und dann endet sozusagen sein Volk in Ägypten. Und ist dort, ich habe mal gehört, so 400 Jahre irgendwie gewesen. Ich bin jetzt kein Bibelnumeriker, da gibt es Leute, die können das viel besser nachrechnen, aber es sind ungefähr 400 Jahre. Also Pi mal halbe 15, 20 Generationen. Und was dann aus diesem Volk geworden ist, ist irgendein Volk, ich habe mal gesagt, das ist ein Volk von Ziegelbrennern. Die waren nicht mehr gläubig an den Herrn. Das kann man daraus sehen, dass als der Mose dann Gott gegenübersteht und Gott sagt, geh jetzt dorthin, dann sagt er, ja, die werden mich fragen, wer du bist. Also das Volk hatte überhaupt keine Beziehung mehr. Und was dann kommt, ist eine ganz große Geschichte, wo Gott versucht, aus diesen Menschen, die dort in ihrer Identität Ziegelbrenner waren und Diener, Sklaven der Ägypter, sein Volk zu machen. Wenn man das jetzt mal als ein Beispiel nimmt, wie man Menschen verändert in der Art, wie sie Dinge sehen und in der Art, wie sie sich selbst sehen, ist das die große Geschichte des Alten Testamentes. Gott selber verändert sein Volk. Und wir lesen das, hat sie rausgeholt, ne, durch das hat auch der Matthias gebetet vorhin, hat sie durch das Rote Meer gebracht. Und ganz offensichtlich war das doch nicht so ganz einfach, weil wir lesen dann, 40 Jahre lang hat das Volk nahezu jede Gelegenheit mitgenommen, um irgendwie wieder das zu machen, was dem Herrn nicht gefällt. Wir lesen da von goldenen Kälbern und von einer Menge Dinge. Es gibt da so diesen geflügelten Spruch, es war für Gott einfach, sein Volk aus Ägypten zu holen, aber es war ganz schwer, Ägypten aus seinem Volk rauszuholen. Was der zweite Teil meint, ist die Identität der Sklaven aus Ägypten aus seinem Volk rauszuholen und seinem Volk eine neue Identität zu geben. Das ist die Veränderung, die schwer ist. Es ist relativ einfach für uns, Veränderungen, ich sag mal, in unserem Haushalt zu machen. Ne? Also wenn ich jetzt neu tapezieren will, ist das nur eine Entscheidung und eine Woche später ist alles hell und leuchtend. Aber unsere Identität zu verändern, das, was wir wollen, wie wir Dinge sehen, das ist richtig schwer. Das ist richtig schwer. Das Gute daran ist, dass uns die Bibel eine Menge Hinweise gibt, wie wir das machen sollen. Also Gott im Alten Testament und auch Jesus im Neuen Testament, wir werden uns das anschauen, lässt uns da nicht ganz alleine damit. Aber es ist nicht ohne. Und wir sehen, dass Gott selber solche Mühe gehabt hat. Und er hat ganz schöne, heute würde man sagen, ganz schöne Aktionen steigen lassen. Wir reden von den 10 Plagen und dieser Gang durch das Meer durch, muss man sich vorstellen, da geht ein Meer zur Seite und Leute gehen durch. Und die Wunder, die das Volk gesehen hat, eine Säule, die ganze Zeit vor ihnen her, Tag und Nacht haben die den Herrn vor Augen gehabt und haben es trotzdem geschafft. Zumindest in den ersten Tagen, nachdem sie aus Ägypten raus waren, immer wieder daneben zu langen. Müsste man sich fast fragen, Menschenskinder, warum irgendwie war Gott nicht sonderlich erfolgreich mit seiner Aktion, wenn man das so durchliest. Und man, wenn man das so nach einer Weile im 2. Mose so liest, denkt man, so, da teilt man so ein Stück die Frustration, die Gott manchmal hatte darüber und sagt, oh Leute, kann doch nicht wahr sein. Also das war nicht ganz ohne. Aus der Sicht heute, und die Geschichte ist ungefähr 3000 Jahre alt, dieser Auszug aus Ägypten, aus der Sicht heute, wenn man sich heute sein Volk anschaut, dann stellt man fest, dass er auffallend, ja verblüffend erfolgreich gewesen ist. Dieses Volk, was er damals versucht hat zu formen aus der Gruppe der Ziegelbrenner, hat 2000 Jahre Zerstreuung überlebt, hat es geschafft, nach 2000 Jahren in ein Land zurückzukehren, dort eine völlig eigene neue Kultur mit neuer Sprache aufzubauen. Das kennen wir ja alles, so die Rückkehr des Volkes in Israel. Und das ist ungesehen in der Geschichte der Menschheit der letzten tausende von Jahren. Also das ist einmalig. So aus der Sicht von 3000 Jahren später war das beeindruckend erfolgreich. Nur aus der kurzfristigen Sicht, so sag mal 2 Wochen nach dem Gang durchs Schilfmeer, war das überhaupt nie erfolgreich. Das können wir uns schon mal merken, dass manche Dinge, die mit Veränderungen zusammenhängen, sich in dem Moment gar nicht so sonderlich cool anfühlen. Und erst aus einer weiteren Sicht, wenn man zurückblickt, stellt man fest, ach so, Mann, da hat sich ja wirklich was verändert, da hat sich ja echt was getan. In dem Moment kriegen wir das im Allgemeinen nicht mit. So. Also die Geschichte des Alten Testamentes spricht im wesentlichen Teilen davon, wie es Gott, der Vater, Jahwe, geschafft hat aus dem Volk, was historisch mal aus Kanaan ausgewandert war und sich dann assimiliert hatte, heute würde man sagen integriert hatte, wiederum sein Volk zu machen. Und wir können da ein Muster erkennen, was Gott da gemacht hat. Und dieses Muster, was Gott da angewendet hat, über dieses Muster möchte ich heute ein Stück reden, weil dieses Muster für uns heute noch genauso gilt und noch genauso erfolgreich funktionieren kann, wie das damals funktioniert hat, wenn als Gott sein Volk aus dem Lande Ägypten herausgeholt hat. Und dieses Muster habe ich mal versucht, in eine mathematische Formel zu gießen. Ihr wisst ja, ich arbeite ja an der Uni, aber keine Sorge, ich übertreibe es halt nicht so sehr. Ne? Ganz beruhigt, ihr könnt beruhigt sein, ich bleibe auf dem Boden, aber so ein bisschen Mathe muss ich euch heute mal zugestehen. Ich schreibe es mal auf und die Erklärung kommt jetzt im Laufe der nächsten Stunde. Also das Ganze, jetzt muss ich direkt nachdenken, wie heißt es? Also ich nenne das mal, das ist alles. U, S, P, ein größer als und ein ISH. Ich fange aber mit dem hier an, das ist ein größer als Zeichen. Das bedeutet also, dass die Seite größer sein muss wie die Seite. Also wenn das der Fall ist, dann funktioniert sozusagen Veränderung an unserem alten Menschen. Dann können wir Dinge überwinden. Dann können wir anfangen, Dinge anders zu sehen. Das sind jetzt hier 6 Buchstaben, mal schon so als erste Ermutigung, das, was auf der rechten Seite steht, ist ganz einfach. Das heißt nämlich innerer Schweinehund. ISH. Ganz klar ist, dass bei all den Dingen, wo wir mit unserem alten Menschen zu tun haben, in unserem Innern was aufsteht. Das kann man jetzt Trägheit nennen, das kann man Selbstzufriedenheit nennen, das kann man noch Angst nennen vor Veränderung. Das sind so auch Unsicherheit, Unglauben, Unwissen. Es kommt immer was Neues und dann kommt das sofort bei uns sowas hoch. Moment. Und ich habe mir jetzt mal die Freiheit genommen, dieses Moment mit innerer Schweinehund zu bezeichnen. Der Paulus, der hat das jetzt nicht so formuliert, aber im Prinzip, wenn man die Stelle im Römer 7 durchliest, ne, ich elendiger Mensch, dann stellt man auch schon fest, ja, er hat also auch sehr gegen sich selbst gekämpft in vielen Dingen. Also er, der neue Mensch, die neue Natur in Christi gegen das Alte, was halt immer wieder da ist und immer wieder mit so einem Ja-Aber kommt. Ja, also innerer Schweinehund jetzt mal als Beispiel für unsere Faulheit, für unsere Unwissenheit, unsere Unwilligkeit, ja, für all die Dinge, über die wir jetzt nicht so sonderlich stolz sind, die aber ganz, ganz sehr mit unserer alten Natur zusammenhängen. Okay, damit wir über diesen Schweinehund hinwegkommen, muss irgendetwas größer sein wie dieser innere Schweinehund. Das zeigt also das größere als Zeichen. Und jetzt kommen wir so ganz langsam, kämpfen wir uns jetzt vor zu dem, worum es eigentlich geht, nämlich dem U, dem S und dem P. Dieser Weg, wie wir diesen Schweinehund überwinden, ist ein Prozess, der aus 3 Teilen besteht, wie gesagt, U, S und P. Und wir schauen uns mal an, wie Gott das im Alten Testament mit seinem Volk Ägypten gemacht hat, Stufe 1. U. U steht für Unzufriedenheit oder Unmöglichkeit. Das Erste, was Gott gemacht hat, nachdem er sich dem Mose offenbart hat, ist übrigens auch, glaube ich, die erste Stelle, wo er gesagt hat, wo das Wort Jahwe verwendet wird als der Name Gottes. Davor, die Urväter haben ihn noch als El Shaddai bezeichnet, als den Allmächtigen. Aber hier geht es darum los, ich bin der Gott für dich, für dein Volk. Das ist der ganz große Fokus im 2. Teil vom 1. Mose und dann hauptsächlich im 2. Mosebuch. Ja, das Erste, was passiert, kennen wir, sind die 10 Plagen. Jetzt muss man sich das vorstellen, da gibt es also so ein Sklavenvolk und jetzt plötzlich fangen die an, Radau zu machen. Vermute mal, dass das relativ öffentlich passiert ist, wenn der Pharao dort gesessen hat. Das heißt, auch das normale Volk wusste, was dort passiert. Und die Plagen, die waren nicht ganz ohne. Und vielleicht habt ihr euch manchmal gefragt, warum 10? Hätten es nicht auch 5 getan? Also man hätte vielleicht die Frösche weglassen können oder die Heuschrecken oder Mai, warum muss er denn wirklich so draufhauen? Die armen Ägypter konnten ja auch nie dafür. Es war ja nur der Pharao, der so verstockt war. Na, das sind so Gedanken, die einen dann so mit dem humanistischen Zeitgeist so hochkommen und sagen, jetzt das ganze Volk muss leiden, nur weil der Pharao eben nie wollte. Oder noch viel schlimmer, Gott hat ja vorneweg gesagt, dass der Pharao nie wollte. Das ist ja dann noch so gewisserweise fast unfair. Der Pharao konnte ja gar nicht anders, als nicht zu können. Und jetzt muss sein Volk noch mitleiden. 10 Plagen. Und jedes Mal wird das alles schlimmer und man kann sich vorstellen, dass das für das Volk zunehmend unmöglicher wurde, in diesem Land zu bleiben. Ganz am Ende hat er noch einen draufgesetzt und hat noch gesagt, ihr lasst euch mal vor der letzten Plage, borgt mal noch so alles, was ihr so an Gold und Silbergeschirr bekommen könnt, zusammen von euren Nachbarn und dann haut damit ab. Das steht so aufgeschrieben, das hat er so gemacht. Also in dem Moment, wo sie dann den Schritt rausgegangen waren aus ihren Hütten, war es nahezu unmöglich, dorthin zurückzukehren. Da war eine Unmöglichkeit da, wieder in den alten Weg zurückzukommen. Und auch eine Unzufriedenheit. Ich meine, die kann man schon vorstellen, dass es da interessante Diskussionen gab, so zwischen den Arbeitskollegen, wenn die einen die Frösche im Haus haben und die anderen nicht und sowas. Also die Unzufriedenheit und die Unmöglichkeit über eine Situation ist der erste wesentliche Schritt, damit wir Veränderungen erreichen können. Wenn es das nicht gibt, wenn es nicht, ich sag mal, manchmal kommt so ein heiliges Erschrecken über eine Situation gibt, wird das andere nie wirklich gut funktionieren. Und wir sehen hier, dass Gott in der Situation im Alten Testament das wirklich ausgiebig betrieben hat. Mit den 10 Plagen und dann noch die Erstgeburt, die ja damals noch eine ganz andere Bedeutung hatte, wie heute der älteste Sohn oder sowas. Das war damals der erbt und das war also das Ding schlechthin. Unmöglichkeit, Unzufriedenheit. Für uns bedeutet sowas dann, dass wir in einer Situation einfach sagen, das geht so nicht mehr weiter. Also bisher her und es geht nicht weiter. Ich kann so, ich will so nicht mehr weiterleben. Das ist ein erster Schritt. Also da unzufrieden zu sein über die Situation ist ein erster ganz wesentlicher Schritt, damit Veränderung wirklich funktioniert und nicht nur ein frommer Spruch bleibt. Ja, nachdem Gott der Vater ist den Söhnen Israels, steht hier übrigens immer, oder Söhnen Jakobs, also die waren noch nicht sein Volk, die waren einfach nur Nachkommen von jemand. Ja, das waren denen ihr Selbstwert war. Da gab es mal jemanden vor 400 Jahren, der hat uns hergebracht und deswegen gehören wir irgendwie zusammen und sehen noch irgendwie gleich aus und haben mehr oder weniger die gleichen Namen, aber mehr wissen wir von dem eigentlich nicht mehr. Hat mich so ein bisschen übrigens erinnert über den Zustand der Christen in Europa in der heutigen Zeit. Da gab es früher mal was. Es gibt so Kirchen, jetzt weniger die evangelische und wir ja auch nicht, so Kirchen, die dann vor 300, 400 Jahren mal Erweckung hatten. Und dann reden die jetzt noch davon, dass er damals mal Erweckung war. Damals war das. Was hat das heute mit unserem Leben zu tun? Relativ wenig. Und so stelle ich mir das damals auch vor. Die wussten schon noch so von den Erzählungen, ja, da gab es mal so einen Abraham. Und dann war es aber auch schon. Sie hatten selbst den Namen ihres Gottes vergessen. Und wussten wahrscheinlich auch nie wirklich gut, wie man den anbetet. Deswegen umso interessanter, dass der Mose dann zum Pharao geht und sagt, ja, ich will, dass mein Volk anbeten kann. Ich kann mir vorstellen, die hatten nicht mehr so die Vorstellung, wie das geht. Das ist aber auch gar nicht der Punkt, worauf ich hinaus will. Der zweite Schritt, der dann folgt, nachdem das Volk eigentlich dort nicht mehr bleiben konnte, spätestens nach der 10. Plage war es unmöglich, dort zu bleiben. Aus menschlicher Sicht. Aus der Sicht von uns heute. Wir wissen ja, dass das Volk das ganz schnell wieder ganz anders gesehen hat. Danach folgt etwas, wo ich hier ein S hingeschrieben habe. Und das S steht für Symbol. Ein Symbol, wissen wir, es gibt ganz viele Symbole in unserer Welt, hat eine bestimmte Aufgabe. Ein Symbol soll uns im Allgemeinen etwas erinnern. Und deswegen macht es auch Sinn, dass ein Symbol irgendwie in Beziehung steht mit dem, an was es mich erinnern soll. Also es gibt auch so Hilfsmittel, die wir so kennen, so Knoten im Taschentuch. Also für die Jüngeren, früher waren Taschentücher aus Stoff und die konnte man tatsächlich knoten. Und ein Trick war, wenn man sich an etwas erinnern wollte, dann hat man da einen Knoten reingemacht. Und wenn man das Taschentuch wieder rausgezogen hat, dann hat man den Knoten gesehen und gedacht, Mensch, da war doch irgendwas. Irgendwas wollte ich mich erinnern. Wir sind da heute einen Schritt weiter. Heute gibt es irgendwelche Programme auf Handys, die einen da an Dinge erinnern. Aber in den frühen Zeiten hat man da Stofftaschentücher verwendet. Gut, also Symbol. Ein Symbol ist dazu da, dass es uns an Dinge erinnert. Und ein Symbol ist im Allgemeinen etwas, was wir tun, was wir anfassen, was wir sehen. Das ist nicht nur was wir hören. Also ein Symbol ist nichts, was wir nur aussprechen oder was wir nur hören, sondern es ist ein Stück mehr. Wir müssen mit anderen Sinnen ein Symbol wahrnehmen, nämlich mit unseren Augen, mit unserem Mund. Abendmahl, kleiner Hinweis. Mit unseren Fingern, das sind Symbole. Und da gibt es einen Grund dafür, warum ein Symbol so ist, wie es ist. Und der Grund liegt darin, dass ein Symbol in der Lage ist, tiefer in unser Herz reinzukommen, als es Worte normalerweise könnten. Das ist der Hintergrund davon. Ein Symbol, also etwas, was wir tun oder was wir ansehen oder was wir anfassen, hat die Fähigkeit, irgendwie tiefer in unser Herz reinzukommen. Das bohrt sich da tiefer rein in unser Sein, als es Worte jemals könnten. Und deswegen gibt es Symbole. Und der zweite Sinn des Symboles ist, dass es uns an etwas erinnert. Das Symbol, was Gott verwendet mit seinem Volk, ist ohne jeden Zweifel der Gang durch das Rote Meer. Mit all dem, was ringsherum gehört. Also das beginnt ja, dass sie da sitzen an dem Abend mit Klamotten an und Stab in der Hand und gar nicht mehr in Ruhe essen können, sondern ja, es geht jetzt los, so diese Vorerwartung. Auch das ist ein Symbol. Und interessant ist, dass schon in dem ersten Mose wir lesen können, dass Gott sagt, das, was ihr erlebt habt, müsst ihr unbedingt euren Kindern erzählen, und zwar mindestens einmal im Jahr. Ihr sollt das wie nachspielen, einmal im Jahr, damit ihr euch immer daran erinnert, was damals gewesen ist. Dieses Nachspielen dieser Situation wurde dann das Passafest, wo man genau diesen Ablauf des Wartens und des dann Rausgehens nochmal wie an eigenen Händen erlebt hat. Da gibt es so ein paar Nebendinge, dass man halt ein spezielles Brot hatte und eine bestimmte Art Dinge zu essen und eine bestimmte Art Wein zu trinken. Da gibt es viel, viel, was man darüber lesen kann. Aber mir geht es darum, dass es Gott sehr, sehr wichtig war an der Stelle, dass sein Volk permanent und immer wieder an diese Geschichte zu erinnern. An dieses Symbol, was halt den Unterschied gemacht hat zwischen der Existenz des Volkes auf der einen Seite des Wassers und der Existenz des Volkes auf der anderen Seite des Wassers. Und er bestürmt sozusagen sein Volk, schreibt euch das auf, schreibt euch das an die Wand, erzählt das euren Kindern immer und immer und immer wieder. Das ist der Wert eines Symboles, dass es uns an etwas erinnert. Das ist nicht, was wir mal machen und dann haben wir es abgehakt. Das muss tief reingehen. Und deswegen macht es halt Sinn, dass Symbole mehr als nur Worte sind, sondern Taten. Und ich kann mir vorstellen, dass das jüdische Volk durch dieses Passafeiern schon die kleinen Kinder erfahren das ein Stück, wie das halt so war. Man da sitzt, Vater sitzt da mit der Jacke und dann gibt es irgendwelches Zeug, was man sonst nie isst. Das hat was. Ja. Das ist das Symbol des S. Also es braucht die Unzufriedenheit, die gefolgt wird von einem Symbol, das sich ab jetzt was ändert. Und dann kommt das P. Und das P habe ich mal als Wort verwendet für Prozess. Wenn euch das ein bisschen zu kompliziert klingt, dann nennen wir es mal praktizieren. Das ist vielleicht ein bisschen, oder praktisch machen, noch einfacher. Was danach kommt, bedeutet, ich muss jetzt anfangen, wenn ich über eine Sache unzufrieden war und dann gesagt habe, ab jetzt ist das anders und das mit dem Symbol hart in die Erde gerammt habe, danach fängt die Fleißphase an. Also das Anfang ist die Frustphase, danach kommt der Schnitt und jetzt kommt die Fleißphase. Und die Fleißphase heißt Prozess. Ich muss jetzt Stück für Stück lernen, in den neuen Wegen zu gehen. Das können wir uns sehr schön anschauen, wie das Gott wiederum bei seinem Volk außerordentlich detailliert und vielgestaltig gemacht hat. Wer mal die Bibel von Anfang an gelesen hat, der weiß, ne, 1. Mose, das ist noch ganz spannend, 2. Mose, das sind genau die Geschichten, um die es ja geht, da geht es richtig rund. Und dann folgt das 3. und das 4. Buch und da muss man einfach durchhalten. Das Buch des Gesetzes und Numeri, also Levitikus und Numeri. Und da werden in für unsere Verhältnisse wieder penetranter, detailliert Verliebtheit erzählt, was man wie, wann zu machen hat. Und so aus unserer heutigen Sicht darf man sich wieder fragen, was soll denn das? Was spielt denn das wieder für eine Rolle, mit wie vielen Schritten der dort reinzugehen hat? Und was der da anzuziehen hat, der Priester? Und wie viele Priester das sein müssen? Und wie die Brote hinzugelegt werden müssen? Ist doch Torte. Wahrscheinlich ja. Aber es geht hier darum, Training, die Dinge immer wieder zu machen. Und am Anfang, danke, am Anfang bedeutet das, wirklich da sich auch Hilfestellung zu holen. Dafür gibt es übrigens eine Gemeinde, dass man sich noch gegenseitig sagen kann, du hast du das gemacht und wie machst du das? Dieses Prozessding fühlt sich nicht immer schön an, weil das bedeutet halt auch Fleiß. Aber es hilft enorm, wenn man vorneweg die anderen beiden Schritte gemacht hat und sich manchmal erinnert, wie war es denn vorneweg? Ja, es nervt. Manchmal. Oh, und das auch noch, und das auch noch. Aber wie waren die Alternative? Und dazu ist halt ein Symbol da, um uns an die Alternative zu erinnern. Also der Prozess ist was, ich verwende da manchmal den Begriff die Mühe der Ebene. Das kann man sich so vorstellen, wenn man mal durch eine Wüste läuft, also so schön glatt, ne? Wenn man durchs Gebirge geht, ist das cool. Also für die mögen im Gebirge zu wandern, immer wieder neue Einblicke und da ist Unterhaltung und dann kommt man mal hoch auf den Berg und dann geht es wieder runter und vielleicht noch mal ein bisschen schneller runter. Und das ist immer unterhaltsam. Und dann geh mal so eine Ebene lang. Also so als Jugendliche haben wir das manchmal gemacht, ne? So durch den Harz, weiß ich noch, durch den Harz gewandert und dann das ist cool durch den Harz wandern. Und dann kommt man irgendwann aus dem Harz raus und der endet relativ hart und dann ist es tafelflach. Und dann läufst du die Straße lang. Immer in Richtung Horizont, wo es flimmert und nach einer Stunde sieht es immer noch so aus. Mühen der Ebene. Wer vielleicht mal mit dem Auto durch die USA gefahren bin, habe ich auch mal gemacht, man fährt 2 Tage lang von St. Louis bis dann die Rocky Mountains anfangen, 2 Tage lang Rechtskorn, Linkskorn, in der Mitte Autobahn, sonst nichts. Mühen der Ebene. Das ist nicht schön. Das braucht es aber. Damit ist auch schon gesagt, wie wir ja auch dann aus der Geschichte des Volkes lernen, dass das definitiv mit Rückschlägen verbunden ist. Mühen der Ebene sind immer mit Rückschlägen verbunden. Weil es halt müht. Und da kommt dann die alte Natur immer wieder hoch. Und unsere Aufgabe ist dann, bumm, wieder drauf zu hauen. Nein, das ist jetzt zu Ende. Prozess. Im Alten Testament, wie gesagt, 2 lange Bücher von Mose. Und dann wird manches nochmal im 5. Buch Mose nochmal wiederholt. Wiederholung ist übrigens auch so ein Thema, was in diesem Bereich sehr gut reinpasst, immer wieder das Gleiche. Wir müssen uns das Neue gewöhnen. Und am Anfang ist es komisch und im Laufe der Zeit wird es anders. Und die beiden Punkte vorneweg sind eigentlich nur dazu da, uns dafür ein Stück zu helfen. Ja, das ist das Muster, was Gott, der Vater, verwendet hat, um aus der Truppe der Ziegel Kneter und Ziegel, ne Brenner waren es gar nicht, es waren eigentlich nur Ziegelkneter. Also die haben ja nur die Ziegel zusammen gemacht, die haben dort unten in Ägypten, ist ja heiß genug, die brauchten wahrscheinlich keinen Brennofen. Also Ziegelformer. Gut. Aus diesem Volk sein Volk zu machen. Und aus der Sicht von heute stellen wir fest, es ist ihm erstaunlich gut gelungen. Es ist ihm eigentlich, es gibt keine vergleichbare Geschichte wie die des Volkes Israel, also irgendwas muss er irgendwann richtig gemacht haben. Auch wenn das in der Situation wohl nicht so geklungen hat. Jetzt machen wir mal einen ganz großen Schritt von der Geschichte des Alten Testamentes auf das Neue Testament. Was ist die große Geschichte des Neuen Testamentes? Es ist unsere Wiedergeburt. Das ist das, worum es geht. Das ist das, worum Jesus gekommen ist. Damit er für unsere Sünden gestorben ist, damit wir die Chance haben, ein neues Leben zu machen. Altes Leben, neues Leben. Und wenn wir uns jetzt das anschauen, was wir in der Mehrheit von uns selbst erlebt haben, dann schaut dahinter dieses Muster hervor. damit tatsächlich Umkehr passieren kann, braucht es am Anfang das, was wir Buße nennen. Und Buße ist die Erkenntnis, dass es so, wie es ist, nicht weitergehen kann. Versucht mal, Menschen vom Herrn Jesus zu erzählen, die mit sich zufrieden sind. Das ist eine sehr, sehr frustrierende Geschichte. Also, ich weiß nicht, ob da jemand mal so ein paar Erfolgsgeschichten erzählen kann, dass das funktioniert. Ich habe keine anzubieten. Wenn jemand mit sich zufrieden ist, dann braucht er das alles gar nicht. Und das hört man teilweise auch. Was willst du denn von mir? Alles ist gut. Also ohne die Erkenntnis, oh je, das Leben, in dem ich jetzt lebe, geht so nicht, sind die weiteren Schritte in unser neues Leben rein nahezu unmöglich. Es braucht das. Es braucht die Unzufriedenheit. Und das braucht es in dieser großen Geschichte, wenn es um unser Leben geht, also um das, was wir, das Wichtigste, was wir nun mal haben, unsere Leben, unsere Lebensgeschichte. Und wir werden dann sehen, dass es das auch braucht, so bei den kleinen Veränderungen, die dann wieder kommen. Das Muster ist immer das Gleiche. Ja, Buße ist der erste Schritt. Also hier könnte neutestamentlich ein B für Buße stehen. Schreiben wir mal hin. Also der erste Schritt neutestamentlich ist Buße. Also ich bin unzufrieden mit der Situation, in der ich bin. Es kotzt mich an. Ich will so nicht mehr. Ich will nicht mehr so weiterleben. Jetzt reicht es irgendwann. Das Symbol, das kennen wir auch. Neutestamentlich. Was ist unser Symbol, um das Ganze zu beenden und in das neue Leben reinzukommen? Ganz klar, ich schreibe das T schon mal hin. Könnt ihr euch schon ahnen, was da stehen muss? Das ist unsere Taufe. Die Taufe erfüllt dieses Symbolding ziemlich gut. Weil erstens eben, das ist eine Erfahrung. Und mir hat mal, ich habe so einen geistlichen Vater, der ist irgendwie 20 Jahre älter wie ich, und den habe ich immer viele Dinge sehr in mich aufgesogen. Und zu Zeiten, als ich noch nie getauft war, hat er mir das mal gesagt. Und sagt, Christian, du wirst dich auch mal taufen lassen. Und glaub mir, das ist der Moment deines Lebens, den wirst du nie wieder vergessen. Der macht den Unterschied. Das vergisst du nicht. Und ich denke, jeder von euch, der sich hat taufen lassen, wird sich ganz genau an diese Taufe erinnern. Und jetzt überlegt mal, also einige von uns sind ja noch ziemlich demütig in der Badewanne getauft worden. Rein äußerlich, was soll denn das? Ja, also Badewanne, nass werden, wieder rauskommen, neue Klamotten anziehen. Also für jeden, der mit der Geschichte und der Lehre dahinter nichts anfangen kann, ist das eigentlich Blödsinn. Aber wir, die das erlebt haben, wissen ganz genau, dass es kein Blödsinn ist. Weil sich tatsächlich dort was geändert hat. Das ist der Moment, wo eben das Alte beendet worden ist und das Neue gekommen ist. Und wir sehen auch hier wieder, die meisten von uns sind rein körperlich in nahezu derselben Verfassung wieder rausgekommen aus dem Wasser, wie sie reingegangen sind. Nur nass. Aber in unserem Geistlichen hat sich ganz massiv was verändert in dem Moment. Erinnert euch, wir hatten angefangen mit der Bibelstelle im Römer, wir werden verändert in der Art, wie wir Dinge sehen. Und erinnert euch mal, wie das so war, als nach der Taufe. Ja, die Taufe ist dazu, dass wir uns immer erinnern. Aha. Erinnert euch mal dran, wie ihr danach plötzlich Dinge unter Umständen ganz anders gesehen habt. Ihr seid in die gleiche Wohnung zurückgegangen, aber irgendwie waren Dinge anders. Das ist der Sinn eines Symbols. Das ist der Sinn von Taufe. Deswegen ist das Jesus auch so wichtig gewesen. Es gibt hier, man könnte hier auch ein A reinsetzen, das Abendmahl ist ein Symbol, was Jesus selbst gesetzt hat. Und was hat er gesagt? Tut es, damit es euch Spaß macht. Tut es und erinnert euch, was ich gemacht habe. Und dann sollen wir eben etwas essen und etwas trinken und nicht nur etwas aussprechen. Weil eben Essen und Trinken eine viel stärkere Wirkung hat auf unser Erinnerungsvermögen, als einfach nur etwas gehört zu haben. Deswegen ist das so. Und es ist interessant, dass Jesus das in einem Zusammenhang macht. Wir wissen ja, dass er das Abendmahl eingesetzt hat, was eigentlich ein Passamahl war. Also für das alte Volk war das die Erinnerungshandlung an das, was im Alten Testament passiert ist. Und dann sagt Jesus genau in dem Moment, sagt so, und jetzt erinnert euch daran, weil ab jetzt die Karten neu gemischt worden sind. Darüber könnte man auch noch mal eine ganze Predigt überhalten, wie das im Zusammenhang steht, das Veränderungswerk des Alten Testamentes mit dem Erlösungswerk des Neuen Testamentes. Aber heute geht es eher um das. Also ihr könnt auch Abendmahl stehen, erinnern, in uns rein, irgendetwas tun, was es immer wieder hilft. Ja, und dann der dritte Punkt, das, was oben als Prozess steht, ich schreibe ja mal ein Geh hin, ich würde das vielleicht bezeichnen als christlicher Lebensstil. Das sind dann, wo wir nach und nach anfangen, Dinge in unserem Leben zu ändern. Ich habe ja Gemeinde, ich habe ja Geh hin geschrieben für Gemeinde, weil das der Ort ist, wo wir christlichen Lebensstil nun mal praktizieren. Ich würde mich zu der Aussage verleiten lassen, dass ohne eine Gemeinde es extrem schwer ist, längerfristig christlichen Lebensstil zu praktizieren. Da werden mich Leute vielleicht dafür nicht so mögen, aber ich glaube da fest dran. Weil es eben, warum ist das so? Weil es nicht so ganz einfach ist, diese Mühen der Ebene. Und wer das nicht glaubt, schlag nach bei Mose, kann man das anschauen, wie schwierig das war für das Volk. Und ganz nebenbei, das Volk hatte am Anfang jeden Morgen und den ganzen Tag und jeden Abend eine Säule vor sich. Stellt man sich mal vor. Also nehmen wir mal an, Jesus würde hier live dastehen. Würde das an unserer Situation was ändern? Ich denke schon. Aber unterm Strich, langfristig wahrscheinlich nicht. Weil die hatten Gott gesehen. Die konnten ihn zwar nicht anfassen, die haben ihn aber gesehen, das Volk. Nachts als Feuersäule, tagsüber als Wolkensäule. Und es hat nicht schlagartig Veränderungen hervorgerufen bei ihnen. Trotz der Säulen gab es ein goldenes Kalb. Also das ist eine, klar, man stellt sich vor, oder wenn man jetzt Jesus sehen könnte, ja dann wäre alles anders. Nee, es wäre es nicht. Das wäre vielleicht eine Woche anders, dann hätten wir uns daran gewöhnt und die meisten Menschen würden so weitermachen wie vorneweg. Weil es geht nicht darum, dass wir etwas vor Augen sehen, sondern dass die Art, wie wir Dinge sehen, verändert werden. Also wir verändern nicht die Dinge, die wir sehen, sondern wir verändern die Art, wie wir Dinge sehen. Und das ist ein Unterschied. Okay, also jetzt ist ja ein BTG rausgekommen, Buße, Taufe, Gemeinde, das gleiche Muster, die drei Schritte. Und das zusammen muss größer sein, wie das, was dagegen steht, nämlich unser inneres Nein sagen. Ja, ich möchte euch jetzt oder mit euch zusammen ein Gleichnis anschauen, wo Jesus über Veränderung redet. Nämlich über genau diese Veränderung, wie bekommen wir Menschen gerettet ins Reich Gottes rein. Dieses Gleichnis gefällt mir besonders. Ich denke auch, dass es Jesus besonders gefallen hat, was ich glaube daran zu erkennen, dass es es ist das einzige Gleichnis, wo er sozusagen die Übersetzung mitgeliefert hat. Er hat danach seinen Jüngern erklärt, was er gemeint hat. Und das ist das Gleichnis vom Sämann. Ist auch in allen drei Evangelien da. Ich nehme mal die Geschichte aus Matthäus. Und das sollten wir uns mal anschauen. Das macht Sinn, das mal aufzuschlagen. Und ich lese es mal vor. Also das beginnt in Matthäus 13, Vers 3. Und er redete vieles in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Siehe, der Sämann ging hinaus zu säen. Und indem er säte, fiel einiges an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte, und zugleich ging es auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen, und die Dornen sprossen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf die gute Erde und gab Frucht. Das eine 100, das andere 60 und das andere 30-fach. Das ist jetzt bis Vers 8. Und dann gibt es so ein kurzes Intermezzo. Und danach erklärt, ab Vers 13, 18, erklärt Jesus dieses Gleichnis. Hört ihr nun das Gleichnis vom Sämann? Erzählt es nochmal. So oft jemand vom Wort des Reiches hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, was in seinem Herzen gesät war. Dieser ist es, bei dem an den Weg gesät ist. Bei dem aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es zugleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnis entsteht und Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört, und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Bei dem aber die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht, der wirklich Frucht bringt Und der eine trägt 100, der andere 60 und der andere 30-fach. Jesus erklärt uns hier einige Möglichkeiten, warum es schief läuft, Menschen ins Himmelreich zu retten. Genauer gesagt drei. Und dann gibt er uns eine Möglichkeit, wie es funktioniert, also wie wir Frucht bringen. Und diese eine Möglichkeit, das ist Vers 8 oder dann Vers 23, ist im Prinzip, wenn die drei Dinge vorneweg nicht passiert sind. Also es gibt drei Möglichkeiten, wie was schieflaufen kann, die Jesus jetzt hier auch im Einzelnen erklärt. Und dann sagt er, wenn das nie da ist, also ist alles richtig, wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann geht's. Dann geht es in dem Sinne von, ihr bringt Frucht. Also es gibt drei Möglichkeiten, warum wir keine Frucht bringen. Und wer jetzt schon ein bisschen aufgepasst hat, 1, 2, 3. Sind wir wieder bei den Dreien. Dann schauen wir uns mal an, was Jesus jetzt sagt hier. Also die erste Option, die passiert ist, ist, dass der Sämann den Samen auf den Weg wirft. Was meint das? Jetzt muss man sehen, es geht hier aus der Sicht des Sämanns jetzt bei dem Weg weniger darum, wo der herkommt und wo der hingeht. Der Weg ist irgendwie was, was am Rande des Feldes ist. So ein Sämann, der läuft ja sowieso grundsätzlich übers Feld, ist ja sein eigenes. Also er braucht den Weg eigentlich gar nicht. Der Weg unterscheidet sich von dem, wofür er verantwortlich ist, dadurch, dass er im Allgemeinen so niedergetrampelt ist. Also zur Zeit damals gab es noch keine Verkehrszeichen und keine Barken und es gab auch noch keine eingefassten asphaltierten Wege. Ein Weg war damals was einfach niedergetrampelt war. Das war das Einzige, wovon sich das unterschieden hat vom Rest. Da gibt es ein schönes Bild in Planitz, wo mich das immer an das erinnert hat. Und zwar, wer mal in Oberplanitz von der Süper-Siedlung rüber auf die Naumannstraße gehen will, da ist unten ein Feld. Und da geht kein Weg drüber. Und hier und da fährt er mal mit seinem Traktor da drüber und mit seinem Mähdrescher. Und dann in kürzester Zeit bildet sich wieder so ein Trampelpfad. Und man sieht, dass dort die Erde, ist genau dieselbe Erde, aber die ist halt niedergetreten. Und die wird dann immer fester und ein bisschen glatt. Und selbst wenn es dann regnet, hat man eine einigermaßen Chance, ich sag mal zumindest mit weniger Dreck von A nach B zu kommen, als wenn man jetzt quer übers Feld laufen würde, über diese Furchen. Erinnere ich mich jedes, wenn ich das sehe, muss ich jedes Mal feixen und sage, der Weg, der kommt immer wieder. Also für den Bauern muss das irgendwie frustriert sein, der fährt immer schön drüber, hat dann schön eingesät und bumm, ist wieder so ein Weg da. Und auf dem Weg wächst natürlich nichts, weil alle alles niedertrampeln. Und wenn man, nachdem der Weg schon entstanden ist, da jetzt also drauf sehen würde, dann passiert genau das, was Jesus hier gesagt hat. Ich werfe das Korn da drauf und passiert nichts, weil das bleibt einfach oben liegen. Das heißt, es schafft es gar nicht einzudringen. Das könnte man sich so vorstellen, wenn ihr euch manchmal erinnert, ihr redet mit Menschen, die sehr selbstzufrieden sind. Und ihr erklärt denen, was Jesus anzubieten hat. Und das fühlt sich so an, als würde das auf der einen Seite vom Ohr reingehen und drüben wieder rauskommen. Also man redet da so irgendwie wie gegen eine Wand manchmal. So fühlt sich das an, dass man denkt, Mann, ich erzähle dir hier Geschichten, die eigentlich Herzen bewegen müssten. Und der guckt mich an, ja. So, null, das greift gar nicht. Das fasst nichts an, weil die Oberfläche von solchen Menschen halt hart ist. Die Bibel sagt da auch, dass es verhärtete Herzen gibt. Das ist ein Bild für genau diese Art, dass Menschen Aussagen aus dem Wort und Aussagen von Jesus überhaupt nicht an sich ranlassen. Da passiert nichts. Und da ist auch null Unzufriedenheit, die in dem entstehen können, wenn man sagt, du musst mal gerettet werden. Das Bild von dem Weg ist ein außerordentlich schönes Bild, um genau unser Problem mit der Unzufriedenheit zu erklären. Das passiert, wenn das nicht da ist. Also wenn es die Unzufriedenheit nicht gibt, dann ist all das, was danach kommt, das platzt wie ab. Da passiert gar nichts. Das Böse kann es sofort wegreißen, weil es eben auf den Weg gesät ist, wo nur Härte ist. Die zweite Option, die passieren kann, die beschreibt Jesus so, und das ist Vers 5, anderes fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte. Und zugleich ging es auf, weil es nicht tiefe Erde hatte, und als die Sonne aufging, wurde es verbrannt, weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Hier ist besonders interessant, wie Jesus das erklärt, und das ist Vers 20 und Vers 21. Und dort beschreibt er, dass das Wort sozusagen auf eine Stelle fällt, wo nur so eine ganz dünne Krume ist. Also unten drunter ist hart und oben drüber ist aber schon so ein bisschen was. Und die Pflanze schafft es nicht, sich tief genug reinzubohren, in kurzes genug Zeit. Das Problem, was wir hier haben, ist, dass jetzt auf unsere Situation besprochen, wenn wir es nicht schaffen, uns die Wahrheiten aus der Unzufriedenheit oder dem Angebot, was Jesus macht, tief genug in unser Herz reinfließen zu lassen. Erinnert euch, als wir ganz am Anfang über Symbole geredet hatten, habe ich gesagt, die Symbole haben eine Kraft reinzubohren. Da gibt es so ein Werkzeug, das heißt, wie heißt das? Pflanzholz. Das sieht irgendwie so aus, so ein Griff hier, so. Und dann geht es ja so runter und hat hier unten so eine Spitze. Wir haben das bei uns zu Hause noch gehabt, so im Garten. Und wenn der Garten so ein bisschen hart war und man irgendwie Erdbeeren gepflanzt hatte, dann hat Mutti immer dieses Ding genommen und hat das so in die Erde gedreht, sodass da so ein tiefes Loch entsteht und dann wurde die Pflanze da reingesteckt. Für mich ist das ein sehr schönes Bild für die Wirkung von Symbolen. Das ist was, was bei uns mal so reindrehen muss. Und entscheidend, erinnert euch ganz am Anfang, ist, dass das tief reingeht, das Symbol. Tief in unser Innerstes, tief in unser Herz. Weil wenn es das nicht macht, dann passiert was. Was passiert, sagt uns Jesus, im ersten Moment ist alles gut. Also ich kann auch eine Pflanze pflanzen, ganz auf die oberste Krume, ich schaue da nur was drauf, die wird tatsächlich aufgehen. Was Jesus hier lehrt ist, wenn ein Mensch, der so ein Mensch des Augenblickes, in Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, so nimmt er Anstoß. Der Wert dieses Symboles, was wir uns setzen, wird dann spannend, wenn es mal spannend wird. Also wenn mal Gegendruck kommt. Dieser Gegendruck, der kann sein, dass Menschen und Situationen uns angreifen. Der Gegendruck kann aber auch ganz einfach dadurch entstehen, dass es einfach mühsam ist. Wir hatten vorhin über die Mühen der Ebene gesprochen. Und das ist der Moment, wo das Symbol greift. Das ist der Moment, wo das Symbol Kraft entfaltet. Das ist das mit der Moment, wo die Erinnerung funktionieren muss. Moment mal, da war doch mal was. Du hast doch damals. Mal ganz real gesprochen, jemand hat sich taufen lassen und dann kommt ganz sicher, kommt der Teufel irgendwann mal und sagt, ja komm, hat sich gar nichts verändert. Du bist nur der gleiche wie vorneweg. Du bist nur der gleiche Loser, der du immer warst. Erzähl mir doch nichts. Und das ist der Moment, wo das Symbol hochkommt und sagt, Moment, das habe ich erlebt und das kann mir keiner wieder nehmen. Kann ja sein, dass ich noch wie ein Loser aussehe, aber das ist passiert. Das lässt sich nicht wieder rückgängig machen. Aktionen, die wir getan haben oder Symbole, die wir, was weiß ich, mal was zerschlagen haben oder sowas, das können wir uns halt merken. Worte sind noch ganz schnell wieder weg. Es gibt doch Dinge, wo Worte sehr viel Kraft haben, aber in so einem Moment sind die auch weg. Und deswegen braucht es das Symbol, was tief in die Erde gerammt worden ist. So dass, wenn die Anfechtungen kommen, welcher Art sie auch sein mögen, das Ding muss sitzen. Und wenn es das nicht tut, das heißt, wenn wir das Symbol weggelassen haben, dann passiert genau das, was Jesus hier gesagt hat, dann ist beim ersten schlimmen Gelegenheit, ist das Ding wieder wie vorne weg und alles ist wieder wie vorher. Und dann gibt es den dritten Punkt, den Jesus genannt hat. Anderes aber fiel unter die Dornen und die Dornen sprossen auf und erstickten es. Das müsste jetzt irgendwas mit unserer Gemeinde zu tun haben oder mit Prozess. Lesen wir uns mal die Erklärung von Jesus durch, die ist total spannend. Bei dem aber, das ist jetzt Vers 22, bei dem aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und am Anfang auch tut. Und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Wir können uns das so vorstellen, ne? Dann wachsen so die Disteln auf, ich habe da mein kleines Haferkorn da oder Gerste oder wie auch immer. Und dann kommen so die Disteln. Interessante Erkenntnis für jeden, der schon mal so einen Garten neu angelegt hat. Also wir haben das als Hausbauer gemacht. Das, was als allererstes aufgeht, sind Disteln. Das, was als zweites aufgeht, waren früher Brennnesseln, ist jetzt Raps. Und das Gras, was man so gehegt hat, das lässt sich noch gar nicht sehen. Das frustriert. Das ist wirklich beeindruckend, dass das jedes Mal wieder so war. Also jedes Mal, wenn wir wieder ein Stück Gras neu eingesehen haben, bumm, die Disteln waren da. Und dann haben wir als die Gärtner, oder in dem Fall ist es ja nur ein Bild des Sämanns, die Aufgabe, ganz einfach, die Disteln rauszuziehen. Und dann ziehen wir die Disteln raus und was passiert? Es kommen neue. Dann ziehen wir die Brennnesseln raus und was passiert? Es kommen neue. Der Gärtner weiß, wenn ich Brennnesseln nur lange genug rausziehe, irgendwann verschwinden die. Aber die verschwinden nicht beim ersten Mal. Die werden immer kleiner und irgendwann sind die weg. Aber das ist halt mühsam, weil Mühe der Ebene. Die Disteln kommen ganz, ganz sehr. Die sind immer da. Und das ist der Moment, wo wir immer wieder Distel wieder raus. Oh, Distel schon wieder da. Nein, ich habe mich daran erinnert, da war doch mal was. Ich habe ja mal gesät. Ich habe ja gesät. Irgendwann wird hier mal Gras wachsen. Distel wieder raus. Bumm, Distel wieder da. Das ist die Mühen, das sind die Mühen des Alltags. Das ist das, wo wir einen Prozess brauchen. Das ist das, wo wir Regeln haben. Die Regel ist, Distel da, Distel rausziehen. Das ist ganz einfach in dem Fall. In unserem Leben sind die Regeln ein bisschen komplizierter, aber nichtsdestotrotz ist das, was wir als christlichen Lebensstil sehen, ziemlich genau diese Regeln. Wir sagen, das müssen wir erstmal tun. Wir wissen aus dem Wort übrigens, dass es ist uns ja gesagt, dass Jesus oder Gott hat sein Gesetz in unser Herzen geschrieben. Das stimmt auch. Das heißt, wir wissen in unserem Inneren ganz genau, was gut und schlecht ist. Das wissen wir. In unserem Inneren drin. Aber kurz nachdem das da drin ist, ist eben immer noch unser alter Mensch stark da und der erzählt uns noch eine Menge andere Dinge. Und für solche Fälle, wenn das noch nicht so offensichtlich in unserem Inneren ist, ist es einfach sinnvoll, sich an Regeln zu halten. Das wird dann immer weniger, aber am Anfang sind Regeln einfach gut. Ne? Normalerweise müsste man jetzt sagen, also jeden Früh so gegen 8:45 wird man zu Hause wuschig, weil jetzt ist Gottesdienst und jetzt müssen wir los. Und das ist bei vielen, ist das auch so, aber es ist eben nicht immer so. Es gibt eben auch andere Dinge, die mal Sonntag früh stattfinden können. Und das ist der Moment, wo die Regeln ins Spiel kommen. Sag, nee, Sonntag, ich tue das einfach. Auch wenn mir jetzt nicht danach ist, ich mache es. Und irgendwann kommt da immer mehr Freude dabei. So ist das nun mal. Also die Disteln werden weniger. Aber das ist was, ich muss da immer dranbleiben. Ja, ich brauche die drei Dinge. Wenn eine von den dreien wegfällt, habe ich ein Problem. Dann habe ich Mühe. Stellt sich die Frage, wir hatten ja gesagt vorhin, dass das Ganze eine mathematische Gleichung ist, dann ist die Frage, was ist hier zwischen den beiden? Ist dann Plus, ein Durch, ein Minus oder ein Mal oder was auch immer? Es ist ein Malzeichen dazwischen. Ja, das male ich ja mal rein. Also U mal S mal P muss größer wie der Schweinehund sein. Das Malzeichen, da lernen wir Folgendes. Das beschreibt nämlich genau die Situation, wenn eine der drei Punkte 0 wird, also 0 mal 10.000 mal 10.000 ist immer noch 0. Ne? 0 mal 0 mal 10.000 ist 0. Es müssen alle drei Dinge über 0 sein. Nur dann kommt ja überhaupt was raus. Das heißt also, hast du hier einen weggelassen, kannst du dich ja abmühen, wie du willst, das Ergebnis ist 0. Jetzt machen wir das mal aus, wir haben ja jetzt uns zwei Dinge angeschaut, die, ich sag mal, sehr, sehr groß und tragend sind. Also Gott hat sein Volk aus Ägypten rausgeholt. Das hat es mit uns jetzt praktisch jetzt nicht mehr so viel zu tun. Und die Geschichte, dass wir mal Buße getan haben, umgekehrt sind, uns haben taufen lassen und jetzt in den Mühen der Ebene den christlichen Lebensstil nachfolgen, das ist jetzt auch irgendwie passiert. Aber wir sind jetzt gerade wieder an so einem Punkt, wo es auch so um kleine Schritte geht. Mal einen Schritt weiter zu gehen. Und ich glaube, dass das Muster, was im ganz Großen funktioniert, für ein Volk, was konkret für uns als Person funktioniert, wenn es um unser Leben geht, dass genau dasselbe Muster auch wieder funktioniert, wenn es um ganz kleine Dinge geht. Das ist das, was ich erstmal, bevor ich das mal hier öffentlich erzählen wollte, mal ausprobieren wollte. Ist das tatsächlich so? Und ich kann nicht sagen, das ist so. Das wird nicht automatisch zum Erfolg führen, aber das hilft enorm. Also auch wenn es um kleine Dinge geht, ist diese Reihenfolge sehr sinnvoll einzuhalten. Also was könnten kleine Dinge sein? Ja, ich muss es mal schaffen, im Wort zu lesen. So. Oder ich muss mal einen großen Schritt raus tun aus meiner jetzigen Komfortzone. Was weiß ich, mal einen Schritt gehen, wo ich weiß, dass nur der Herr durch ein Wunder mir helfen kann. Das wäre was ich es bei mir da so anwenden würde. Da habe ich ein ganz großes Problem damit. Mal so richtig volles Risiko zu gehen. Auch wenn man weiß, dass es eigentlich funktioniert, die Hürde ist groß. Also jeder von euch hat da so einen Punkt, wo man sagt, ja, da bin ich eigentlich schon lange dran. Aber ich komme einfach nie weiter. Und vielleicht habt ihr es schon mit großer Disziplin versucht. Ich muss das jetzt mal machen. Und habe dann festgestellt, oh, es nervt einfach nur. Es ist schwierig, es ist schwer. Ich falle immer wieder zurück. Vielleicht liegt es ja daran, dass die anderen beiden Punkte nicht da waren. Wie gesagt, wenn aus Unzufriedenheit sofort kommt, ich muss jetzt alles besser machen, dann wird das sehr, sehr, sehr schwer sein und bei der ersten Gelegenheit fällt er wieder runter. Es braucht halt auch dieses Symbol in der Mitte. Und ganz nebenbei, an der Stelle vielleicht gleich mal eingefügt, das Ganze ist kein Rezept wie aus der Apotheke. Das funktioniert nämlich auch nicht. Weil wir brauchen zwar die Schritte alle, aber wir selber können uns halt auch nicht wie Münchhausen aus dem Sumpf rausziehen. Also wir werden mit unserer Kraft es nicht schaffen, diese einzelnen Punkte in der Art für unser Leben zu tun, dass wirklich was herauskommt. Das Schöne daran ist, dafür gibt es den Heiligen Geist. Den dürfen wir bei den einzelnen Dingen fragen, das zu tun. Aber es nützt eben nichts, nur zu sagen, Heiliger Geist, löse mal meine Probleme. Wir müssen da aktiv werden. Und der erste Schritt, aktiv zu werden, ist, dass wir uns klar werden, wo stehen wir heute. Das heißt, wenn du über eine Situation jetzt, wo es den nächsten Schritt braucht, massiv unzufrieden bist, wenn es dich eigentlich annervt, dass es so ist, das ist eine sehr gute Nachricht, den ersten der drei Schritte hast du schon hinter dir. Aber den muss es geben. Also wir müssen vorneweg, wenn wir irgendwo einen Schritt gehen sollen, vorstellen, will ich das wirklich und ich möchte nicht, dass es so weitergeht. Einen Schritt mehr in die Berufung reinzugehen. Da könnte eine Möglichkeit sein, über Unzufriedenheit nachzudenken. Mensch, Kinder, in xx Jahren ist mein Leben vorbei und dann habe ich mein Leben gelebt und habe nichts gemacht von Herrn. Will ich das? Eine gute Frage. Will ich das wirklich? Und da könnte dann so ein Unzufriedenheits- oder Unmöglichkeitsding rauskommen und sagen, nee, ich muss in meinem Leben, ich will doch Frucht bringen und das jetzt. Und um Frucht zu bringen, muss ich das jetzt tun. Das ist eine Art, wie man mit Unzufriedenheit umgehen kann. Wie gesagt, die gute Nachricht ist, es ist Teil des Programms Unzufriedenheit. Es gibt auch diesen schönen, tröstlichen Vers im Wort, dass der Herr nicht nur das Wollen schenkt, sondern auch das Vollbringen. Nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen schenkt. Also wir können, wenn wir wissen, dass wir hier etwas tun oder tun sollen, was vom Herrn kommt, wo er uns immer wieder darauf anstößt und wo von uns aber so ein so die eigene Faulheit oder was auch immer da dagegen steht oder Mutlosigkeit, wäre es vielleicht bei mir eher, dann wissen wir schon, wir sind schon hier. Und dann braucht es irgendwann mal einen Moment, wo wir sagen, jetzt ist der Moment, wo es anders wird. Und danach erst, jetzt fange ich an, konkrete Schritte zu tun. Könnte sein, ne? Eine der drei Dinge fehlt und schon wird es schwierig. Wir kennen das auch. Vielleicht hat das ein oder andere von euch auch schon mal so erlebt. Es ist irgendwas, wo eine Erkenntnis kommt, ja, das will ich jetzt ändern. Und dann tun wir, sagen wir mal, einen symbolischen Schritt. Das haben wir öfters schon hier in der Gemeinde gemacht. Vielleicht erinnert euch dran, wo man sagt, wenn du das jetzt so willst, dann stehe auf und komm hier vor. Deswegen ist das so. Das ist ja nicht, damit hier vorne plötzlich Leute stehen, sondern das ist, damit wir etwas tun, an was wir uns auch später mal erinnern. Wir müssen in irgendeiner Weise aktiv werden, um unserem Inneren zu sagen, das ist jetzt der Moment. Jetzt ist der Moment. Und das haben wir vielleicht schon öfters gemacht. Und dann schauen wir ein Jahr später wieder hin und stellen fest, innerer Schweinehund war größer. Das ist alles wieder, wie es vorneweg war. Ja, dann haben wir mit höchster Wahrscheinlichkeit verpasst, diesem Schritt, diesem Heraustreten, dem Hervorgehen, konkret Praktik üben, Prozess nachfolgen zu lassen. Also wir haben die üblichen Muster, wo es bei, also aus meiner Sicht, wo es schiefläuft, ist, wir würden den ersten Punkt relativ klein halten. Das ist so auch eine sehr religiöse Art. Ich erkenne ein Problem und jetzt muss ich das ändern. Und dann kann ich mich selbst dazu zwingen, besser zu werden. Und dann stelle ich mir den Wecker und das mache ich so. Und dann stellt man irgendwie nach 2 Jahren fest, war nicht so erfolgreich. Das ist ein ganz übliches Muster. Das Anfangen, also sofort an das Vollbringen zu denken und dann möglichst auch noch aus eigener Kraft an das Vollbringen zu denken. Und das andere wegzulassen. Und ein anderes übliches Muster ist, ich mache den ersten Teil und lasse den zweiten weg. Weil wenn ich jetzt einmal unzufrieden war mit irgendwas und Gott mir das gesagt hat und ich dann tatsächlich darauf geantwortet habe und gesagt, das will ich jetzt nicht mehr, dann ist ja alles gut. Nein, ist es nicht. es braucht, danach kommt noch die Mühen der Ebene. Ich brauche halt alle drei Punkte, da steht ein Malzeichen dazwischen. Eins von den drei Nullen, alles Null. Ja, also meine so Nachricht für heute ist, außer euch das mal zu zeigen, ist, dass ich sehr, sehr daran glaube, dass das ein Muster ist, was in uns als Menschen so angelegt ist. Und deswegen hat das Gott auch so gemacht, weil der wusste, das waren ja auch Menschen. Und deswegen hat auch Jesus hier sehr drüber gelehrt, weil er auch genau wusste, wie wir ticken. Und wenn wir das ein Stück wissen und auch wissen, dann können wir viel, viel gezielter auch den Heiligen Geist in konkreten Situationen darum bitten. Es macht zum Beispiel total Sinn, den Heiligen Geist zu bitten, wenn ich an dem Punkt bin, dass jetzt ist der Moment umzukehren, ihn zu fragen, was soll ich denn da machen? Es macht Sinn. Das wird uns helfen. Also hier mal ein bisschen Mühe reinzustecken und das nicht sofort, ah ja. Weil es werden dann die Anforderungen, die Anfechtungen kommen und dann ist es gut, dass unser Symbol hält. Also bei dem ganz Wichtigen, nämlich unsere eigene neue Geburt, da hat Jesus uns das schon gesagt, was wir machen sollen. Da wollte er nichts anbrennen lassen, sag ich mal. Gesagt, genau so habt ihr es zu machen, nämlich in Wasser und zwar durch Untertauchen. So läuft's. Wenn jetzt um andere Dinge, kann das Symbol auch was anderes sein. Das kann auch was sein, was ich mir an die Wand schreibe. Das ist egal. Aber es muss irgendwas sein, das ist für uns da. Das Symbol ist für uns. Das ist da, zu uns zu helfen. Das ist uns zu helfen, auf den Mühen der Ebene, auf den Mühen des Durchgehens und Lernens durchzuhalten. Und wenn alle drei zusammenspielen und genügend Gewicht auf die Waage bringen, um größer zu sein wie unser inneren Schweinehund, dann wird Veränderung passieren in unserem Leben. Dann werden wir Dinge, an denen wir eine ganze Weile gescheitert sind, plötzlich tun können. Wenn wir das tun und wenn wir hier uns genügend vom Heiligen Geist inspirieren lassen, das ist ein Punkt, es gibt Sachen, die macht der Heilige Geist umsonst, sage ich mal. Also ich gebe euch mal ein Beispiel, wenn du jetzt irgendwie dämonisch belastet bist. Das ist immer, wenn wir so mit Leuten reden und man kennt dann die dämonische Belastung, bin ich immer ganz froh, weil das ist ganz einfach. Also wenn jemand dämonisch belastet ist, ist es ganz einfach. Da wird der Dämon ausgetrieben und das Ding ist vom Tisch. Das ist ganz einfach. Da brauche ich nie von dem, klar, derjenige, der muss da ein Stück mit kooperieren, aber das ist nach einer Stunde alles vorbei im Allgemeinen. Wenn das irgendwelche Charakterdefekte sind, da sagt man, dann kommt nämlich das ins Spiel. Dann wird es nicht so einfach. Dann braucht es Mühe. Das Gute daran ist, wie gesagt, der Herr schenkt das Wollen, der Herr schenkt die Unzufriedenheit. Und der Herr ist bei uns, wenn es darum geht, die Schritte zu gehen. Und der Herr ist auch immer noch bei uns, wenn das mal schief läuft. Weil es wird schief laufen. Total illusorisch, dass in dem Moment alles gut geht. Es kommt Momente, wo man genau wieder in die alten Fahrwasser zurückfällt. So wie es das Volk gemacht hat in Ägypten. Ausführlich gemacht hat. Und Gott ist dran geblieben. Und so bleibt doch Jesus bei uns dran. Wenn mal wir den großen Spruch abgelassen haben, ab jetzt ist alles anders und dann bumm, nächste Woche ist eben gar nichts anders. Das weiß Jesus jetzt schon, dass es so ist. Und er wird das Vollbringen schenken. Das ist eine Geschichte, wo ich immer wieder ich muss die Distel rausziehen. Und manchmal wird die Distel ein bisschen zu groß. Das kann passieren und dann ziehe ich sie eben raus, wenn sie größer geworden ist. Und wenn ich ganz pfiffig bin und ganz schlau und ganz jeden Tag an mein Feld gucke, dann kann ich die kleinen Disteln schon greifen und die lassen sich sogar mit der Hand noch rausziehen. Bei den größeren, da braucht man dann so ein gewisses Holz dazu. Aber ich kriege die Distel raus. Ist im Leben genauso. Je zeitiger ich da dagegen steuere, wenn ich wieder feststelle, oh, ich falle vom Weg ab, desto einfacher ist es. Aber selbst wenn es größer geworden ist, auch eine größere Distel lässt sich entfernen. Sie lässt sich entfernen, weil wir vorneweg die Grundlage dafür gelegt haben, weil Jesus für uns gestorben ist. Und weil damit die Grundlage gelegt ist, wir haben das Recht, die Distel rauszumachen. Und wir können das auch. Und wenn wir es nicht mit unserer eigenen Kraft können, dann können wir das zusammen mit dem Heiligen Geist. Okay, das war das, was ich euch so mal erklären wollte. Ich hatte vorhin gesagt, ich denke, dass die meisten von euch so einen Punkt haben, wo sie sagen, das ist eigentlich der Punkt, wo Jesus mal ran will. Das ist so die nächste große Aufgabe, der nächste Schritt. Für den einen ist das ein kleinerer, für den anderen ist das ein größerer. Für den einen bedeutet das, mal was in der Öffentlichkeit zu sagen, für den anderen sich mit jemandem zu versöhnen. Wie auch immer. Kann ganz kleiner, schön groß sein, ist egal. Aber jeder hat so einen Schritt. Und jetzt wäre es natürlich total falsch zu sagen, na wunderbar, wenn er das jetzt weiß, dann tun wir jetzt hier Buße und dann ist alles besser. Nein, das machen wir diesmal nicht. Aber ich möchte dass wir die Gelegenheit nie verstreichen lassen, hier vorne dran zu arbeiten. Also den Heiligen Geist wirklich zu fragen, sag mal, du, wo ist denn mein Punkt? Und wo ist der Punkt, wo ich jetzt weiter muss? Und dann kann man, ganz gefährliches Gebet, aber wirklich sehr gefährlich, weil das sehr gerne erfüllt wird, man kann den Heiligen Geist und Jesus bitten, eine gewisse Unzufriedenheit über die Situation zu geben. Das funktioniert. Das funktioniert wirklich. Wie gesagt, das ist ein ganz gemeines Gebet, weil das eben funktioniert und das danach das in Umständen nicht so schön anfühlt. Aber es ist ein wichtiger Punkt. Sagen, oh nee, wenn du das wirklich willst und ich will das nie, dann musst du das jetzt in mein Herz reingeben, dass ich das auch nicht will. Kleine Schritte. Und dann fragen wir den Heiligen Geist als nächstes, was willst du, dass ich jetzt, was ist sinnvoll? Man muss das nie so hoch anbinden übrigens. Ne? Also das kann auch was ganz Einfaches und Kleines sein. Aber es muss ein Symbol sein, an was wir uns später mal erinnern. Und je wichtiger der Schritt ist, desto größer sollte das Symbol sein. Beim kleinen Schritt reicht es unter Umständen aufzugehen und hervorzugehen. Ich erinnere mich noch an Leute, die haben hier vorn Buße getan über Sachen. Da dachte ich, oh je, würdest du das der Öffentlichkeit sagen? Hulala, Respekt, Respekt. Aber ich bin davon überzeugt, dass die das gemacht haben und hier vorn das öffentlich, das ist ein Symbol. Das sitzt tief. Das tut nämlich richtig im Inneren erstmal krummeln. Aber das ist ein sehr guter Schritt. Erstmal hat man dann andere auf seiner Seite, die einen auch mal erinnern können. Und sagen, du, wie war denn das damals? Aber das ist ein starkes Symbol. Also wenn je höher die Hürde ist, desto stärker sollte das Symbol sein. Dann müssen die das auch nicht übertreiben. Wir müssen jetzt nie wieder in Religiosität verfallen und irgendwelche Räucherkerzen anzünden oder sowas. Das ist nicht der Punkt. Das Ding ist für uns. Ne? Und dann unterschätzt bitte auch nicht die Mühe der Ebene. Es braucht auch Leute, die einem dabei helfen, indem sie einen erinnern. Wer ist der Allererste, der uns erinnert? Der Heilige Geist ist gesandt, um uns zu erinnern. Gibt einen Grund, warum. Genau deswegen. Deswegen, was ich jetzt gerne mal machen würde, ist, dass wir vielleicht mal noch, die Zeit haben wir, dass wir vielleicht mal so ein paar Minuten, so 2-3 Minuten, sind wir jetzt mal ruhig. Und ihr könnt mal jeder den Herrn Jesus fragen und sagen, Jesus, wie siehst denn du das? Was ist denn jetzt bei mir der nächste konkrete Schritt? Mehr nee, wir machen heute noch keine großen Aktionen, aber ihr müsst euch darüber klar sein, was ist der nächste Schritt? Konkret. Fragt für eins, nicht 10. Also ich könnte mir vorstellen, da kommen dann ganz, ganz viele. Das ist übrigens auch unter Umständen eine Strategie des Feindes, dass wenn man schon mal an dem Punkt ist und sagt, oh ja, jetzt will ich mal echt was ändern in meinem Leben. Und dann kommt erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, sechstens. Und dann bei Nummer 23 sagt man, ach komm, tschüss. Eins, was ist der nächste Schritt? Was ist das eine Ding, was ich jetzt mal unter die Füße bekommen will, wo sich der Herr Jesus freut, wenn ich es unter die Füße habe? Und wo ich mich dann darauf verlassen kann, dass der Jesus mir dabei helfen wird, es unter die Füße zu bekommen. Was ist das eine nächste Ding? Und wir sind jetzt mal ein bisschen ruhig. Und dann würde ich kurz noch darüber beten und dann ist der Teil des Vormittags beendet.
Jesus, ich möchte Danke sagen dafür, dass du uns kennst. Danke dafür. Du bist selber Mensch gewesen. Du weißt, du kennst uns. Du kennst uns in unseren guten Seiten, du kennst uns in unseren Nöten, du kennst uns in unseren Herausforderungen. Du kennst uns. Du hast uns lieb, du hast uns dann lieb, wenn wir die Dinge richtig machen und du hast uns auch dann noch lieb, wenn wir mit Dingen scheitern. Danke, dass du wirklich ganz fest an unserer Seite stehst. Ich möchte auch Danke sagen dafür, dass du echt einen Plan hast für unser Leben, so wie es geschrieben steht, dass der Vater im Himmel ganz genau weiß, welche Gedanken er über uns hat. Und es sind alles gute Gedanken. Es sind alles gute Gedanken. Danke, dass es einen Plan gibt, wie wir auch die kleinen Hürden des Lebens überwinden können, mit deiner Hilfe und mit deiner Kraft. Und ich möchte auch danken dafür, dass du so viel Geduld hast mit uns. Dass du auch, wenn wir es 5-6 Mal probiert haben und immer wieder abgerutscht sind von der Stufe, dass du uns wieder ermutigst, es ein weiteres Mal zu probieren. Jesus, ich bitte dich jetzt für alle von uns, dass du wirklich uns jeden ins Herz gibst, was ist der nächste konkrete Schritt, den du gerne möchtest, dass wir ihn tun sollen. Und Jesus, du weißt, dass wir da auch ganz schnell ganz unsicher werden. Und ist das jetzt von dir oder ist es von jemand anders? Und deswegen möchte ich dich bitten, dass du das
auch klar machst, dass wir klar in unserem Herzen das Zeugnis haben, ja, das willst du jetzt als nächstes tun. So dass wir dich dann im nächsten Schritt auch darüber bitten können, uns da die nötige Kraft dazu zu geben, das auch zu machen. Und uns dann durch diesen Dreier-Schritt durchzutragen. Jesus, ich möchte dich preisen dafür, dass wir alle lebendiges Zeugnis dafür sind, dass das funktioniert, dass wir aus Buße über Taufe in ein neues Leben gekommen sind und dass wir dort alle Schritte gehen in die richtige Richtung. Danke dafür, dass wir uns da gegenseitig auch ermutigen können und Zeugnis sein können. Es funktioniert. Du bist bei uns und du hältst deine Hand entgegen, wenn wir mal hingefallen sind und hebst uns wieder auf. Und deswegen kann es gar nicht anders sein, als dass das auch in Zukunft so sein wird. Dass immer dann, wenn wir Mühe haben, du da sein wirst. Wenn wir die Dinge in der richtigen Art angehen. Jesus, ich bitte dich, dass du uns wirklich hilfst, die nächste Leiterstufe zu erklimmen oder den nächsten Schritt auf der Treppe hochzugehen. Wir wollen dir mehr gefallen. Wir wollen Frucht bringen. Wir wollen zu denen gehören, wo das Korn auf gutes Land gefallen ist. Und wir werden nicht zu denen gehören, wo es harter Weg ist und weggenommen wird. Und wir werden auch nicht zu denen gehören, wo es auf Steiniges war und nicht tief reingegangen ist. Sondern wir werden zu denen gehören, wo gute Frucht kommt. Im Großen wie im Kleinen. Und so danke ich dir für den Tag jetzt. Ich bitte dich, dass du mit deinem Heiligen Geist mächtig wirkst an jeden von uns. Ermutigend und auch richtungsweisend, wo wir hingehen sollen, was der nächste Schritt ist. Preise deinen Namen, Jesus, über uns. Amen.